Ich glaube, unter 25 Euro gibt es keine Weine mit schlechtem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich suche auch gar nicht nach Preis-Leistungs-Verhältnis in dem Segment. Und das klingt jetzt erstmal nach einer dicken Provokation, deswegen lassen wir da gleich ein bisschen Luft raus.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Geht's dir gut?
Ja, soweit.
Guten Abend, kann man richtig sagen. Es ist dunkel, es ist gleich 7 Uhr, so richtig zur Abendzeit. Es riecht hier ein bisschen nach Essen, weil meine Frau uns ein bisschen was gekocht hat. Aber das werden wir gleich überleben.
Professionell ausfiltern. Oder ich sag zu jedem Wein, irgendwie riecht er nach Speck.
Ja, genau.
So eine speckige Not.
Vielleicht so oder so. Sollen wir direkt loswürfeln?
Ich fang mal an.
Ja, schön.
Eine 5.
Eine 3. Dann darfst du loslegen.
Dann lege ich los.
Ich trinke noch unseren Aperitif-Champagner aus. Na, also nicht den ganzen Champagner, sondern dieses halbe Glas, was wir uns gegönnt haben.
Ich schenke dem Felix heute einen Wein ein. Der kommt jetzt nicht direkt von meiner Liste, die ich gemacht habe. Rieslinge, die man mal getrunken haben muss. Aber es ist derselbe Produzent. Und zwar das Schloss Lisa, Thomas Haag. Ein Kabinett, Kracher Himmelreich, Riesling Kabinett 2016. Ich finde, man kann ja auch mal ein bisschen antizyklisch trinken und dann gibt es jetzt hier im Herbst Kabi.
Da fehlt auf jeden Fall schon ein ganz schöner Schluck, mein Lieber.
Woran hörst du das?
An der Art und Weise, wie es plopp gemacht hat.
Ach, das war nur so ein bisschen. Aber ich muss zugeben, beim Vorkosten, Mann, war der lecker.
Doch genau gehört.
Das wäre mal eine Wetten-das-Wette. Am Plopp das Korken erkennen, wie viel Wein fehlt.
Und die Flaschenform.
Genau.
Ich würde sagen, das ist keine Schlegelflasche gewesen.
Den Mitpodcaster am Sound erkennen, wie viel er genascht hat beim Probieren.
Genau.
Cheers. Jo, fange ich mal an. Zur letzten Folge, es kam kein Shitstorm. Wie schön.
Stimmt.
Ich hatte ein bisschen Sorge, dass auf so eine Liste Rieslinge, die man mal getrunken haben muss, das dann heiß hergeht und man sagt, wie konntest du nur und warum hast du nicht und spinnst du? Und nö, das war eigentlich ganz okay. Entweder fanden das alle langweilig oder es war noch
so. Ich habe mir gesagt, er würde sich die jetzt besorgen. Das war gut. Die waren ja auch Weine, die man sich besorgen kann. Warten wir mal ab. Vielleicht kommt der Shitstorm, wenn die Leute es ausprobiert haben.
Das kann auch sein, wenn sie es getrunken haben und denken so, wo ist der denn gegen gelaufen? Also, super. Will ich irgendwas anderes machen? Habe ich auch natürlich drüber nachgedacht. So ein krasser Reflex, oder? Wenn man das so rausgehauen hat und dann hört man sich es nochmal an und denkt man, hätte man was anderes machen können. Aber eigentlich nicht. Über die
Natural. Ich komme gleich nochmal mit einer Idee.
Ja, super. Bei der Natural-Geschichte hätte ich vielleicht was anderes noch nehmen können, aber muss man auch nicht. Und klar, man kann jetzt drüber klagen, dass kein roter Hang dabei ist, aber yo, da gibt es auch 10.000 andere Sachen. Ist halt schwer, ne? Ist so wenig, so wenig Wein. Es ist ein bisschen die Frage, was machen wir als nächstes? Hören wir auf?
Nee, immer so, wie es kommt.
Ne?
Wie es kommt.
Also so ein paar Ideen hätte man ja,
könnte
man
ja
schon noch, ne?
Aber wir müssen uns bitte darauf einigen, Pino kommt als allerletztes auf dem Sterbebett.
Ja, genau.
Dafür möchte ich mich nicht rechtfertigen. Nee. Könnt ihr alles vergessen. Genau. Braucht kein Mensch.
Bringt niemand. Und dann Abgang in die Abstinenz, genau. oder zum letzten Glas. Ich will noch zwei Sachen sagen zu Proben, die wir gemacht haben, weil die für mich sehr lehrreich waren. Erstens unsere Arbeitsprobe nach Wiesbaden, nach unserer Produktion. Die hat mich extrem demütig gemacht. Ich fand es wahnsinnig schwer, die Rieslinge da zu verkosten. Und es war nicht das erste Mal, dass ich junge Rieslinge verkostet habe, aber es war wirklich nicht so einfach. Jetzt muss man natürlich sagen, in einer größeren Gruppe, am Abend nach einer Podcast-Produktion fehlt natürlich ein bisschen Fokus, als wenn ich das morgens um 11 alleine konzentriert mache. So. Aber es ist schon so, dass ich mir dachte, das ist schon wirklich auch nicht so leicht. Ne? Da ist Riesling wirklich eine Diva. Da war ich ein bisschen demütig. haben wir da den, also die Weine von Achim von Oettinger, dachte ich mir, was soll das denn? Das sind so ein Kinderschrecken, wie du gesagt hast. Aber klar, da in 10 Jahren feiere ich das ab. Das fand ich demütig. War total schwer.
Ganz junge Weine zu verkosten, ist nicht wie Fahrradfahren. Kann man verlernen, ja. Wenn man eine Weile raus ist, kann es auch sein, dass man dann wieder sich erstmal wieder eingrooven muss.
Mhm. Dann die 2009er Probe, die wir gemacht haben.
Ja.
Fand ich extrem vergnüglich.
Das stimmt.
Ich hatte da viel mehr Bedenken, dass das nicht so spaßig wird, dass da Weine dabei sind, die ich ganz furchtbar finde, die ganz fett sind oder was weiß ich, die auseinanderfallen. Und das war gar nicht so. Muss ich sagen, breche ich ein bisschen Lanze für den Jahrgang. Das war total nett. Ob jetzt große Weine dabei waren, das weiß ich nicht.
Also, echt eine gute Frage, ob da große Weine dabei waren und ob man eine Lanze für den Jahrgang brechen muss. Wir haben in Deutschland so Dynamiken, zumindest gehabt in den letzten 20 Jahren, dass wir eigentlich nie sagen, der Jahrgang ist solide, sondern immer irgendwas damit haben. Gerne sind wir am Anfang ganz begeistert und dann verdammen wir ihn. Wir haben dieses Klimawandelphänomen seit 2005, also seit dem Jahrgang 2005 immer wieder mal, dass die Weine sehr angenehm zugänglich und frisch und offen sind und dann nach einem Jahr echt ein bisschen over the top. Und es hat 15 Jahre gedauert, bis wir uns darauf geeinigt haben, dass das nicht so gut ist. Mhm. Wenn der Wein offen wie ein Scheunentor und irgendwie wie schon trinkreif wirkt. Und jetzt sind wir so ein bisschen zurückhaltend, wenn Jahrgänge so daherkommen. Wir haben uns auch ein bisschen angewöhnt, nach einem Jahr hinzugucken, wie er sich dann zeigt. Und wenn er dann schon sehr weit aufgeht, dann sind wir so ein bisschen skeptischer. Mhm. Und jetzt, seit 2018, und da mache ich mich selbst mit für verantwortlich im positiven Sinne, lernen die Verbraucher auch, dass es Jahrgänge gibt, die echt im dritten Jahr nach der Ernte, obwohl es GGs sind, vermutlich den größten Spaß bringen, den sie je bringen werden.
Mhm.
Und dann ist es auch nicht schlimm. Aber die ersten 10 Jahre GG war das echt immer so, dass man dann das total gefeiert hat und dann hat man es wieder ganz verdammt und gesagt, die werden total breit und dann wieder, nein, die kommen wieder. Und, also 9 wird halt nicht so oder ist nicht so bitter geworden wie 11. 9 ist nicht so spröde und schlimm geworden. Es ist ein sehr üppiges Jahr und die Finesse fehlt vielfach und eigentlich waren es nur die beiden Moorsteine am Ende, die wirklich groß waren, glaube ich. Also für mich. Also ich kann die Frage beantworten, das waren große Weine, mit riesigem Vergnügen trinkbar. Und ich glaube, dass wahrscheinlich andere Weine von Wittmann und Keller und die allerbesten von ein, zwei anderen noch auch ähnlich gut sind. Aber das ist keine große Ausbeute.
Nee.
Aber du hast recht, es waren sogar die schlechtesten, die schwächsten, waren vergnüglich.
Ja, es war nichts dabei, wo du gedacht hast, oh, das finde ich ganz schwierig, das schütte ich sofort aus. Sondern es war halt so, naja, das holt mich jetzt nicht so ab. Aber es war nie, dass ich gedacht habe, ach, das ist aber hier, mag ich überhaupt nicht.
Ja.
Keine Körperverletzung dabei. Wittmann fand ich auch groß. Ja. Beide Moorsteine fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte Wittmann auch vor Keller.
Hatten fast alle. Es waren ja, glaube ich, nur 2 Leute. Nee, nicht mal. Es waren 2, 3 Leute, die noch einen anderen Wein ganz vorne hatten. Und ich glaube, Schiffer Fröhlich hatte noch 2 erste Plätze. Und ich glaube, der Keller hatte nur einen ersten Platz und der Wittmann 5 oder 6. Also das war eine relativ
eindeutige Sache. Das war schön. Und der Abend hat mich zu einer Frage gebracht, die wir mal diskutieren müssen. Und zwar, was ist eigentlich eine ideale Größe für eine horizontale bzw. eine vertikale? Und lass uns auch mal diskutieren, was ist eigentlich spannender? Naja, also eine horizontale oder eine vertikale? Also gehe ich...
Also macht es mehr Spaß, 14 Jahrgänge Hallenberg von Emre Schönlieber zu verkosten oder macht es mehr Spaß, 14 2009er Rieslinge zu verkosten?
Also bleibe ich bei einem Betrieb oder wegen mir auch bei 2 Betrieben, das kann man ja auch machen, dass man 2 Vertikalen gegenüberstellt, oder finde ich es spannender, wie wir es jetzt gemacht haben, ne? Dass wir sagen, okay, wir verkosten GGs aus 2009. Und was ist da eigentlich eine gute Flaschenanzahl? Weil man muss ja auch sagen, 2009, du hattest in der ursprünglichen Probe mehr Flaschen angesetzt, als du aufgemacht hast.
Ja, weil wir dann auch nicht so viele waren. Wir haben ja da tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, die Probe voll zu kriegen. War ein bisschen schade, weil ich sie 3 Monate vorher angekündigt hatte und dann waren doch 5, 6 Leute nicht dabei, weil Familienfeste dann immer vorgehen. Wir können auch Onkel Achim nicht sagen, dass du nicht da bist, weil du bei einer Weinprobe bist. Das geht so nicht. Du musst jetzt mitkommen. 60. Geburtstag, der erste hat zwar später eingeladen, aber das geht dann irgendwie immer vor. Wenn das was anderes wäre, wenn ich 60. Geburtstag gefeiert hätte, dann würden sich wahrscheinlich diverse Paare aufteilen und sagen, naja, wir müssen halt, weil ist halt Onkel, einer von uns kommt zu dir, ein anderer geht woanders hin, aber bei einer Weinprobe ziehst du immer den Kürzeren. Und deswegen habe ich von 18 auf 15 reduziert und habe dann einen von der Ersatzbank eingewechselt, weil wir einen vermeintlichen Korker hatten, der hat nicht gekorkt. Ich habe mit viel Vergnügen eine halbe Flasche Hermannsjüngling am Tag danach getrunken. Die hat kein bisschen gekorkt. Aber irgendwie hatten die ersten Leute, ich habe da immer keine Lust. Wenn einer sagt, es korkt und dann geht es so, dann ist er sowieso aus der Wertung raus. Und ich sage mal so ganz böse, dann vergeude ich jetzt nicht die Flasche, dass alle sie irgendwie einschenken und dann doch wegschütten, weil er sowieso nicht. Ich habe dir den ja wirklich einkassiert. Du hast, glaube ich, das letzte noch einen Schluck abbekommen und 5, 6 Leute haben den gar nicht bekommen. Weil das fände ich dann, und das war dann auch, das wäre auch sehr schade. Es ist eine herrliche Hermannshülle gewesen, die dann letzten Endes 14 Jahre in meinem Keller reift und der Erste, der ihn eingeschenkt bekommen hat, sagt, Gork! Leider eben auch bevor überhaupt das Ding noch weiter eingeschenkt ist. Damit ist das Ding eigentlich durch und ich habe das erste Mal gemacht. Ich werde das in Zukunft immer so machen, wird sofort die Flasche einziehen.
Das ist eine kluge Idee, weil es natürlich auch so, das wird euch Zuhörern in euren Weinrunden vielleicht auch so gehen und Zuhörerinnen, dass es gewisse Menschen gibt, die da empfindlicher für sind und das auch schneller ausrufen als andere. Das ist bei uns auch so. Und wenn diese Person, die auch öfter das gut trifft, das ausruft, dann stimmt es, dann ist die Flasche verbrannt. Weil dann jeder, der es danach ins Glas bekommt, überprüft nicht, ist es ein guter Wein oder nicht, der prüft sofort, ist es Kork oder nicht. Und dann ist schon dieser Zweifel da und dann muss man sich ja auch dagegen positionieren und sagen, nein, das ist kein Kork und da hat nicht jeder Bock drauf und so.
Genau,
und dann,
aus der Wertung ist er eh raus, du kannst ihn dann nicht mehr werten und so und dann ist es einfach zu schade, dass jeder nochmal reinriecht, um ihn dann wegzuschütten und nachher, wie in diesem Fall, hatte er dann kein, überall wirklich nicht mal ansatzweise, nicht den Hauch. Und es ist auch, das muss ich auch sagen, das würde ich nicht machen, oder das heißt würdig, ich mache das grundsätzlich nicht, bei einem 15 Jahre alten Wein, Pop and Pour, also Korken raus und eingeschenkt, mit dem ersten Duft sagen Kork, weil der Muff aus dem Klamottenschütteln, da kann alles Mögliche sein. Ich kann es auch verstehen, also es will dann vielleicht auch raus und so. Das habe ich mir hart abtrainiert sozusagen. Mhm. Ich bin relativ gut im Erschmecken und Erriechen von Kork, aber ich bin sehr zurückhaltend, das kundzutun. Ich versuche eigentlich immer der Zweite zu sein, der das sagt. Wenn es keiner sagt, dann mache ich das. Und ich habe dann manchmal auch schon Situationen gehabt, wo ich dann, weiß ich nicht, wo es mir dann leid tat sozusagen, dass ich es gesagt habe, weil wenn es dann so ein kleiner Hauch ist oder sowas, hätte man es wahrscheinlich auch einfach durchlaufen lassen können. Mhm. Aber wie gesagt, also der Wein hatte null, aber ich habe ihn deswegen rausgenommen und habe was anderes, was ich vorher kalt gestellt hatte, eingewechselt, der dann ja einen dritten Platz gemacht hat. Das war der Felsenberg, Felseneck, also der kleinere von den beiden von Schäfer-Fröhlich. Mhm. Super. Ich hatte noch eine Abtserde vom Keller rausgenommen, weil ich dachte, hey, wenn wir hier mit 9 Leuten oder 10 Leuten, es wird so viel übrig bleiben. Wir haben schon einen Moorstein vom Keller, dann müssen wir hier auch die Abtserde rein. Und der dritte Wein, den ich rausgenommen habe, weiß ich gar nicht mehr, was das war.
Das ist ja schwierig, ne? Also ich möchte ja jetzt auch nicht die Leute bremsen, Weine zu kaufen, weil das machen ja alle sowieso schon, dass sie weniger Weine kaufen. Das will man ja auch nicht. Aber man sollte ja schon mal überlegen, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte in 10 Jahren eine 2023er Probe machen. Wie viele Weine lege ich denn da eigentlich weg? Weil geht's nicht allen vielleicht in 10 Jahren so, wenn die Probe organisieren, dass die 20 Leute einladen, es kommen nur 10. Und dann habe ich da 20 Flaschen und dann muss ich voll viele rausnehmen und aber eine zweite Probe dann zu organisieren, bringt es auch nicht. Also, weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Ist es so, also, die Überlegung, wie viele Flaschen lege ich da eigentlich weg?
Also, meine Bubble ist, glaube ich, ermüdet. Ich weiß nicht, ob das allen so gehen würde. Ist ja kein Geheimnis. Ich werde dieses Jahr 55. Ich mache das jetzt seit knapp 20 Jahren. Also, solche Proben. Und da sind auch Leute dabei. Gut, ich habe zwischendurch mal die Location gewechselt von Hamburg nach Berlin. Aber habe ich dann gleich gegen gleich getauscht. Also ich habe noch Kontakt zu Leuten aus der ersten Zeit, die haben das jetzt 20 Jahre gemacht und das hat dann nicht mehr den gleichen Stellenwert. Es gibt Proben, da würden die alles für stehen und liegen lassen. Riesling GG ist es jetzt nicht. Wir haben ja aufgefüllt mit Leuten aus der Berliner Blindflugrunde, die sich total gefreut haben. Und wir haben auch noch einen dabei gehabt, der ist extra aus Hamburg gekommen. Also insofern, es gibt schon noch Leute, die das super gut finden. Und deswegen glaube ich nicht, dass es anderen Leuten unbedingt auch so geht.
Was würdest du jetzt sagen? Wenn es 15 Weine, ist das eine gute Menge? Braucht man da unbedingt mehr?
Also man braucht mehr Weine, aber braucht man mehr Weine in der Probe? Mhm. Also das ist die Frage. Wie viel Konzentration kriegst du hin? Willst du eine Wertung haben? Wie viele Weine können die Leute in eine Reihenfolge bringen? Ab wann wird's dann gewürfelt? Mhm. Das ist eigentlich die Frage. Und ich habe gerne Reihenfolgen. Ich mag das. Ich mache es natürlich auch wegen des Blogs mit den Wertungen. Es macht einfach mehr Spaß, drüber zu schreiben, wenn du dann irgendwie...
Absolut.
Auch. Und die Tatsache jetzt in diesem Fall, dass du zwei oder drei Weine hattest, die erste Plätze erreichen konnten, ja, manchmal geteilte, also es sind, glaube ich, insgesamt 15 erste Plätze vergeben worden und die haben sich auf drei Weine verteilt. Keiner nur einmal, einer zweimal und dann die anderen beiden haben sich die anderen ersten Plätze geteilt. Das heißt also, das war schon eine gute Truppe.
Ja.
Da waren jetzt keine Superfreaks. Ich habe das hinterher nochmal analysiert. Einer von denen hatte so ein bisschen so leichte Ausreißer, aber die haben wir immer dabei, Leute, die so leichte Ausreißer haben. Und wenn man das so ein bisschen statistisch bearbeitet, dann war es in diesem Fall so, dass das alles keine großen Veränderungen erbracht hat. Ich glaube sogar, dass ich die ersten 8 Plätze mit dem Rest des Feldes identisch war.
Du?
Gehabt. Ja.
Ja, das stimmt.
Also,
da waren wir eigentlich extrem.
So viel Übereinstimmung. Das geht mit 15 Wein und 10 Leuten oder 11. Die Frage ist, kann man damit leben, dass danach eine ganze Menge übrig ist? Das wird schwieriger, weil die Weine teurer sind. Ich habe da nichts für bezahlt. Machen wir uns nichts vor. Also hier die teuerste Weine in der Verlosung war überhaupt der Moorstein, nehme ich mal vom Keller. Der hat, was wird er gekostet haben? 55, 60 Euro oder sowas?
Das ist ein guter Hinweis. Das stimmt, das habe ich nicht mit bedacht. Die werden ja extrem viel teurer, wenn du vergleichst, was wir früher noch so für Horizontalen ausgegeben haben für einen Jahrgang, was du jetzt ausgeben musst für 15, 16 Riesling GGs.
Der Siegerwein Moorstein von Wittmann 2011 hat, glaube ich, keine 40 gekostet, kostet jetzt 65. Ich habe alle Weine mehrfach gehabt, eigentlich alle dreifach. Und die Entscheidung, was wegzulegen, habe ich dann tatsächlich erst später gefällt. Also ich habe nicht gekauft und gesagt, das lege ich jetzt weg, sondern ich habe dann irgendwann probiert und gesagt, das ist ein Wein, der ist gut für eine Probe und habe das dann weggelegt. Und so kam es auch, dass wir so viel Schiffer Fröhlich dabei hatten, weil die sich einfach so auch präsentierten, dass ich sagte, leg die mal später nochmal hin. Aber ich kenne solche Proben auch mit 30 Weinen und dann am Ende, weiß ich nicht, kommt dann bei den Bewertungen entweder was Komisches raus oder es wird dann halt doch, nachdem offen nachverkostet wird, nochmal alles neu sortiert.
Ach, das war der. Moment, ich muss immer an meinen
Jetzt Punkten. Ist er doch viel besser.
Genau. So. Der hat nur Luft gebraucht.
Genau.
Wie der sich jetzt zeigt. Ich würde nämlich die steile These in den Raum werfen, dass bei mir auch die magische Zahl zwischen 15 und 20 sind. Ich glaube, wenn es zu viele werden, dann leidet die Konzentration. Dann hat man zu viel Wein doch nicht ausgespuckt, weil man es lecker fand und vielleicht der ein oder andere Verkoster nicht ganz so diszipliniert ist oder so. Und dann nimmt man dem Ganzen so ein bisschen Charme. Ich meine, wir sind Weinnerds, ja, das stimmt schon. Ich meine, es ist ja schrecklich eigentlich. Wir zwingen uns durch ein Punktesystem zu mehr Konzentration bei so einem fröhlichen Event und da so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. Aber eigentlich ist es ja auch das, was wir interessant finden. Und wenn es dann so ein bisschen aufweicht, weil man die Probe zu groß angesetzt hat, dann ist es blöd.
Ja. Vertikalen habe ich in einem privaten Rahmen nie gemacht. Ich habe die vorbereitet. Ich hatte Heimann Löwenstein 12 Jahrgänge im Keller oder sowas. Und dann ist die nie gemacht, weil ich das dann schwierig fand. Ich habe das ja schon öfter mal erzählt. Ich habe mich dann von den HL weitgehend getrennt. Dieses Mal bei der 9er Probe hat er, glaube ich, den letzten Platz gemacht.
Weiß ich gar nicht, aber
und hinten war der auf jeden Fall. Einzige Wein, bei dem einige eben doch sagten, er sei unangenehm. Nee, der Molitor ist auch nicht so gut angekommen. Halenberg hingegen hatte ich auch von 5 bis, noch länger. Ist nie zugekommen. Habe ich ja sogar angefangen, Magnums zu sammeln. Völlig utopisch. Macht keinen Spaß, wenn keiner aus dem Weingut dabei ist. Solche Proben machen nur Spaß, wenn dir jemand den Wein erklärt, den Berg erklärt und wenn du dann in der Lage bist, so zu verkosten, dass du immer tiefer eintauchst. Also ich würde von jung nach alt an der Stelle verkosten und immer weniger Machart und immer mehr Berg oder Lage.
Das finde ich richtig gut, auf jeden Fall von jung nach alt, das finde ich auch.
Und dann am besten jemanden, der dir klar macht, vorher vielleicht erzählt, worauf man achten kann. Man kann sich vieles einbilden, aber nicht, wenn man das so über... Mhm. Das ist ja dann eine Veranstaltung von 2-3 Stunden. Über so viele Stunden bildet man sich das dann nicht ein. Irgendwann würde man dann schon merken, wenn der Kaiser nackt ist. Mhm. Es gibt genügend Lagen, die nichts zu offenbaren haben. Aber wenn da was ist, wenn da was Typisches ist, dann kommt es in der Regel umso mehr hervor, je älter der Wein wird. Und dann macht das Spaß. Und dann, wie gesagt, mir fehlt komplett der Vergleich. Ich war noch nie bei einer privat organisierten.
Ich glaube, ich auch nicht. Ich war immer nur bei offiziellen Proben.
Ja.
So, also jetzt, wo Winzer anwesend war und so.
Ja, jetzt zuletzt bei Wittmann im Weingut, Wittmann und also Moorstein Idich und Kastanienbusch. Das hat viel Spaß gemacht. Aber da sind die Winzer da und da kann man sich so ein bisschen mit beschäftigen. In dem Fall haben die einem gar nicht so viel gesagt, worauf man achten muss. Aber das sind nur noch Weine, die ich wirklich gut kenne. Die kannte ich ja auch alle.
Salon hatten wir jetzt, das wäre...
Sowas zum Beispiel ist super spannend. Da haben wir einmal jetzt privat und hatten niemand aus dem Weingut dabei. Das stimmt, Salon haben wir mal die letzten.
Ja.
Aber das ist vielleicht nochmal wieder was anderes. Weil
und da würde ich auch sagen, da hätten es nicht viel mehr Weine sein dürfen. Das für mich persönlich, mich überfordert das irgendwann. Ja.
Und dann Pause, Mund abputzen, Wasser trinken, was essen... Und spannende Weine dazu trinken. Also dann kann man auch noch mal wieder ein bisschen. Und man kann auch zum Start irgendwie jetzt bei Salon nicht unbedingt Bubbles, wobei wir hatten ja dann zum Start noch mal Kristall. Also vorweg dann Bubbles und dann noch was mit Essen und vielleicht Rot dazu und zum Abschluss süß. Also das finde ich viel schöner und würde immer auf 3-4 Probenweine verzichten, um das dann noch mit reinzunehmen, weil man dann zwischendurch auch mal eine Pause hat und weil es dann auch gesellig wird.
Ich finde so horizontalen und auch vertikalen ja total schön. Ich finde das schlimm, wenn wir das nicht mehr hätten, weil ich da immer wahnsinnig viel bei lerne. Manchmal hat man ja eher so den Drang zu so einer ein bisschen offeneren Weinprobe. Jeder bringt was mit, Best Bottle, wie auch immer man es nennen will. Aber es fehlt dann so ein bisschen das geleitete Thema, ne? Oder man gibt ein Thema vor Rebsorte oder so. Aber wenn ich jetzt diese 2009er Probe noch mal vorschiebe, weil sie jetzt gerade war, da habe ich so viel gelernt, es war so schön. Fände ich schade, wenn das so verschwindet.
Ja, also ich werde keine mehr veranstalten, ich habe nichts mehr. Ich könnte jetzt noch nahe GGs, die habe ich, glaube ich, vollständig 16, 17, 18 im Keller als Konterflaschen aus der Gummio-Zeit, aber da ganz ehrlich, das trinke ich dann lieber. Also weil das war jetzt in meiner Bubble, es ist ja auch unsere Bubble, aber ist die Wertschätzung für diese Art von Proben mittlerweile so gering, bevor ich mich dann irgendwie hinstelle und bettel, dass noch ein paar Leute kommen, trinke ich den in aller Ruhe aus. Also wir haben immer wieder Proben, bevor das jetzt hier so ein Jammer klingt, die Arbeitsproben, die wir machen, gut besucht, dadurch weniger Leute ein, die Arbeitsproben, nach denen wurde, kommt man, ich habe spannende Sachen aus meinem beruflichen Alltag, da machen viele Leute sehr viel für möglich, ja, legen notfalls den Opi um, damit sie nicht zum Geburtstag müssen. Das ist jetzt übertrieben, aber das ist, finde ich, ganz interessant. Wir haben also sowohl bei dieser Schatzsuche als auch davor bei den Katerweinen und so sehr viel Spaß gehabt, so Mystery-Geschichten, weil es mir da eben vergönnt ist, auch tolle Weine in Zugriff zu haben. Und das reicht mir dann. Also ich mache jetzt quasi keine Proben mehr aus dem eigenen Keller.
Wir könnten ja, dazu kann man ja auch aufrufen, ne? Man kann ja sagen, okay, wir machen jetzt 2014er, 2015er deutsches GG. Und
dass
dann
kaum jemand eine 13er Probe gemacht hat, ist eine Schande.
Ja.
Riesling 13 ist so gut. Ich weiß gar nicht, ich habe auch nichts auf Insta und Facebook oder sowas gesehen. Ich weiß gar nicht, überhaupt jemand was gemacht hat. Das ist so ein toller Jahrgang.
Und auch daran musste ich denken, gerade 2013er Jahrgang. Weil ich mir dachte, 2013er Jahre, eigentlich hätten wir ja letztes Jahr 10 Jahre After gehabt, ne? 10 Years After. Irgendwie, vielleicht macht man das auch nicht mehr so. Also vielleicht verschwindet es so ein bisschen.
Ich weiß es nicht. Kann ich tatsächlich nicht beurteilen.
Ja. Fände ich schade. Und es stimmt. Aber ich müsste jetzt auch überlegen, 2013er GG, müsste ich tief graben.
Ich habe noch ein paar Sachen. Ja, vor allem ein paar Sachen noch nachgekauft, die dann für mich wirklich, wirklich stark sind. Also Gunnarloch, zum Beispiel. Bei 13 super stark. Habe ich später noch nachgekauft. Habe ich noch ein bisschen was. Oettinger war auch gut.
Nehmen wir uns vor. 2013er.
Müssen wir mal. Schauen wir nicht mehr. Also können wir fragen, aber ich glaube nicht, dass wir da genug Leute zusammen kriegen, die noch was im Keller
haben. Die noch was haben, ne? Dann müssen wir mal gucken. Okay, eine Sache habe ich noch, die ich anstoßen will. Die ist vielleicht auch ein Zukunftsgedanken auf eine spätere Folge. Am 3. Oktober hat die EU Frankreich 120 Millionen bewilligt, um Weinberge stillzulegen.
Sie haben es genehmigt,
genehmigt,
oder?
Sie genau.
Haben es genehmigt, dass die Franzosen das aus eigener Tasche zahlen. Das ist kein EU-Budget, oder ist das EU-Budget?
Ich glaube, das ist EU-Budget.
Ich habe nur die Headlines verfolgt. Okay, ich dachte,
es aber das müsste ich auch nochmal nachlesen, weil es ist jetzt ganz frisch. Nur genehmigt,
dass es keine illegale Beihilfe ist, sondern legale.
Okay,
aber gut.
Gut. Ja. Das ist auch gar nicht so mein Punkt. Mhm. Und die schüsseln das so ein bisschen auf. Pro Hektar zahlen die 4.000 Euro, wenn du das stilllegst. Dann muss es bis 2029, darfst du es nicht neu bewirtschaften. Bis Mai muss es gemacht sein. Und ich glaube, bis 300.000 pro Winzer, also die haben so eine Obergrenze eingezogen, wie viel du stilllegen kannst und wie viel Geld du dann bekommst. Und da hat sich bei mir eine Frage entwickelt, als ich das gelesen habe. Und ich habe ein bisschen angefangen zu recherchieren, aber ich habe es noch keine Antworten oder Studien gefunden, die mich zufriedenstellen würden. Und das würde ich jetzt auch an unsere Hörerinnen und Hörer mal abgeben. Vielleicht wisst ihr da was, könnt es in die Kommentare schreiben. Gibt es eigentlich so einen Fahrplan, so eine Blaupause? Jetzt kriegst du Geld, um deinen Weinberg stillzulegen. Was machst du denn dann danach damit? Also gibt es so einen richtig guten Fahrplan in dem und dem Gebiet, wenn du deine Weinberge stilllegst, was kommt denn dann danach? Also lässt du das brach, stellst du da eine Solarzelle drauf, geht es in die Beweidung? Was gibt es da für Möglichkeiten, was nachzupflanzen? Das habe ich noch nie gelesen. Jetzt reden alle davon, diese Weinberge stillzulegen, aber was passiert denn danach? Vor allem, wenn es so viel ist. Also es sind ja 4% der Gesamtrebfläche von Frankreich, die da stillgelegt werden
müssen. Was ja aber auf die gesamte Fläche für Landwirtschaft nicht so wahnsinnig viel ist.
Das stimmt, aber wenn du jetzt an weinproduzierende Gegenden denkst, wenn ich jetzt an die Pfalz denke, wenn ich da denke, da werden jetzt ganz viele Weinberge stillgelegt, dann macht das ja was mit dem Landschaftsbild. Wie das danach aussieht, wie das sich weiterentwickelt und so. Da konnte ich noch nicht so richtig eine Lösung oder eine Vision finden, wie das umgewidmet wird. Weil du kannst jetzt ja auch nicht zu einem Winzer, der jetzt ganz lange Winzer war und merkt so, oh, das geht irgendwie nicht mehr. Ich nehme jetzt diese Subvention und lege meinen Weinberg still. Jetzt direkt sagen, pflanze halt Lavendel an.
Wieso nicht?
Weiß ich nicht, weil dann muss der sich ja fortbilden und das neue einpflanzen und so.
Ja, oder wegverpachten. Aber warum? Was ist jetzt die Alternative? Also
genau, das ist nämlich die Frage. Was sind die Alternativen? Wie wird es sich?
Brachen sind ja umweltschädlich in dem Sinne. Brachen sind dann fäulnis Nester und genau. Schädlingsnester. Brachen werden sicherlich nicht das sein, sondern es wird dann im Zweifelsfall eine neue Bewirtschaftungsform geben.
Und da bin ich total gespannt, ob das wirklich so ist. Also ob ich, wenn ich 4.000 Euro pro Hektar bekomme, um das stillzulegen in Frankreich, wäre es ein bisschen eine spannende Frage, wie viel kostet mich das? Also das kann ich nicht so ganz abschätzen. Mhm. Wie viel kostet mich das pro Hektar, um das zu entfernen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, ich spanne jetzt da meinen Pflug hinter den Traktor und walze es alles um. Sondern da wird es bestimmt noch 2-3 Zwischenschritte geben, die ich nicht kenne, die vielleicht noch ein bisschen mehr Geld kosten.
Ich habe das mal gesehen, wie jemand eine Rebe gerissen hat mit dem Trecker. Das ist spannend, weil da so ein riesiges Monster an Wurzeln nachher rauskommt. Das Erstaunliche war eine ältere Rebe, wie tief die dann Wurzel, die war halt dood. Und das war dann aber so für Show. Man hätte die wahrscheinlich auch einfach umsäbeln können und daneben eine neue pflanzen können, aber... Ja, also wenn du das 4.000 Mal machst, um so einen Hektar zu holen, hast du ganz schön was zu tun.
Also das fand ich einen interessanten Gedankengang. Vielleicht müssen wir das in einer späteren Folge nochmal aufgreifen.
Kann man sicherlich sehr einfach rausfinden, was damit gemacht ist.
Was sich da so anbietet.
Glaube ich, ist nicht so schwer. Also es wird im Zweifel eine landwirtschaftliche Nutzung geben.
Oder energiewirtschaftlich, ne? Kann ja auch sein, dass ich eine gute Sonneneinstrahlung habe und dann baue ich da ein Solarfeld hin.
Ja, also ich bin ja jetzt viel durch Frankreich gefahren. Sonnenblumen sind fast noch, also Energiepflanzen sind noch häufiger als Solarzellen. Erstmal, wenn vorher exzessiv Weinbau betrieben wurde, hast du ja auch noch eine Nitrat- und sonst was Belastung im Boden, die du vielleicht erstmal mit einer Zwischennutzung erstmal rausholen willst, bevor du dann irgendwas Festes darauf aufbaust. Aber können wir mal gucken, können wir mal für die Zukunft mal recherchieren.
Mal schauen, was rumkommt. Und dann müssen wir uns in 5 Jahren vielleicht nochmal zusammensetzen und überlegen, wie hat sich unsere, ja, wie haben sich unsere lokalen Tourismusdörfer in der Pfalz in der Weinstraße verändert. Das ist ja schon eine große Veränderung, wenn sich das so weiter spinnt. Haben wir das nur?
Ja, ich glaube, dass die pittoresken Lagen in der Regel auch die höherpreisigen Weine erbringen. Ich glaube, zuallererst mal geht es darum, wirklich Entre deux Mers und so weiter stillzulegen oder Midi oder sowas. Da fährst du dann manchmal durch. Und selbst in Gegenden, die für ihre pittoresken Lagen bekannt sind, wie beispielsweise die Rhône, aber wenn du dann über die Plan de Dieu fährst, das ist einfach nur ein Rebenmeer. Das ist einfach total banal. Und ob da jetzt Reben oder Sonnenblumen stehen, das macht überhaupt keinen Unterschied, auch von der Optik her, wenn wir ehrlich sind. Die sehen auch nicht schick aus, die Reben oder sowas.
Das ist ja Monokultur.
Total. Und ich glaube, dass die als allererstes erstmal fallen. Und das sind in Frankreich, glaube ich, noch viel mehr Prozent als in Deutschland. In Deutschland sind das schon viel, aber an der Mosel ist es natürlich nur sehr wenig. Da hast du so ein bisschen Schwemmland unten, wo Müller-Thurgau steht. Aber Rheinhessen hast du, glaube ich, eher so französische Verhältnisse. Also 70 Hektar roter Hang und der Rest ist, kannst auch Kartoffeln anpflanzen. Optisch, ja, nee, viel mehr als einen roten Hang hast du da optisch nicht schick.
Es geht immer auf Rheinhessen dann, ne?
Ja, weil es nun mal am krassesten ist, Württemberg hat noch seine Steillagen, Franken hat extrem viele Steillagen. Du hast da in Cannstatt und Co. in Württemberg ist ja richtige Terrassen. Ich weiß nicht, ob es Terrassen in Rheinhessen gibt. Also wenn, dann nur im Roten Hang, aber eigentlich auch keine Terrassen.
Glaube ich auch nicht.
Und Rheingau ist allerdings auch so. Der Rheingau ist natürlich, aber da hast du halt dann diesen tollen Blick vom Rhein her und dann ist halt die Schlösser und so. Deswegen ist es ein bisschen schick, aber eigentlich sind es auch Kartoffellecker. Ja, deswegen kriegen die Rheinhessen es immer ab.
Na gut, was sagst du denn zum Wein?
Dass ich gerne noch einen kleinen Schluck hätte.
Ja.
Cheers. Was sage ich zum Wein? Also, lecker hast du ja schon angekündigt. Das würde ich unterschreiben. Der erste Eindruck war jetzt vielleicht in Anlehnung an die letzte Folge, trinken wir jetzt eine Spätlese von JJ, weil es was so ein bisschen gestunken hat. Also auf eine nicht unangenehme Art und Weise. Aber es ist ein bisschen bitter und es fehlt ein bisschen Säure. Also für so diesen letzten Killer-Moment, wo ich sage, yeah, fehlt mir ein bisschen was. Ich vermute, dass wir eine restsüße Riesling-Spätlese trinken. Und ich vermute, dass wir aus einem etwas wärmeren Jahr sind. Wir sind nicht so wahnsinnig spritzig in der Säure. Das tanzt nicht so unendlich. Ich hätte jetzt auf 2015 getippt, vom Profil her. Auch die leichte Bitternote könnte durchaus mit einer gewissen Wärme einhergehen. Das könnte dann auch 11 sein. Da bin ich aber nicht so sicher. Ich bin tatsächlich nicht so gut im Bestimmen bei den röstsüßen Spätlesen, weil ich das nicht so systematisch getrunken habe in den letzten 10 Jahren.
Ist auch keine Spätlese.
Sondern?
Kabi.
Kabi, okay. Dann ist es mit einem warmen Jahr, kommt es dann hin.
Ist auch kein warmes Jahr.
Echt
nicht. Nee, ist 16.
Och, das ist nicht so kühl.
Okay.
Also das ist jetzt nicht 13 oder 10 oder... Was haben wir denn noch? Ich glaube, es ist jetzt 21, 20. Oh Gott, ich komme schon wieder durcheinander.
21.
Also, zurück. Ich mag das. Es ist tatsächlich lecker. Mir fehlt ein bisschen die Säure. Der Bitterton ist aber nicht unangenehm. Er ist nicht medizinal. Er ist nicht dominant, nicht penetrant. Und deswegen macht er auch ganz gut Wett für die für mich nicht so super flirrende Säure. Ich bin, weil es nicht so riesig tanzt, auf Spätlese gekommen, auch weil es so ein leicht cremiges Mundgefühl hat. Du hast so diesen leichten, ja, für manche ist das vielleicht Vanille, für andere Aloe Vera Touch oder so, ja, aber so dieses, oder Body Lotion kannst du auch so ein bisschen sagen, so diese leicht cremige Konsistenz. Und das ist, finde ich, für mich so beim restsüßen Riesling ist das ja so der Übergang. Du hast diesen ganz kristallinen Kabi und dann hast du diese extrem cremigen Auslesen, bei den Bärenauslesen ist das dann häufig sehr unterschiedlich, weil die Botrytis kann Schärfe entwickeln und dann wird das alles wieder abgeräumt. Ne? Aber so, und die Spätlese ist für mich dann immer der Punkt, wo du die Cremigkeit schon stark hast, aber du bist noch komplett botrytisfrei. In den meisten Betrieben ist das ja so, dass die Auslese mittlerweile ein bisschen Botrytis hat. Und so kam ich auf dieses Thema. Das kann aber natürlich bei einem Kabi, wenn es insgesamt ein bisschen üppiger ist, durchaus so sein. Es ist auch kein Kabi der neuen Prägung, würde ich dann sagen. Nein. Also die sind ja wieder zurückgegangen an der Mosel ganz stark auf maximal 40 Gramm Restzucker für den Kabi, nachdem sie zwischendurch schon bei 80 waren. Da warst du dann bei den abgestuften Auslesen. So weit sind wir hier nicht. Aber insgesamt war mein Eindruck eben nicht das Flirt, sondern eher so, dass das hat diese schöne, schon anfänglich cremige Konsistenz. Aromatisch ist es sehr klar. Mhm. Also schon in der Nase. Ja, das riecht nach einem sehr saftigen, sauberen Apfel, null total gedätscht, ganz frisch aufgeschnitten, aber nicht grün und langweilig, sondern so der leckerste Apfel der Welt sozusagen. Ja, so rot und rotbacken und ganz, ganz wunderbar. Da ist er total klar. Dazu aber auch ein bisschen Tabak, kräutrig,
ja,
auf eine ganz schöne Art, ein bisschen Kräuter der Provence-Trockenmischung sozusagen.
Der ist gut, warte, ja, warte. Den finde ich richtig gut.
Also die Nase ist betörend schön davor. Ein leichter Stinker, der aber nicht wirklich unangenehm ist, sondern das ist so diese schöne Art von Reduktion. Nur nach hinten raus könnte er noch ein bisschen mehr tanzen. Aber ist schön.
Ich hol mal.
Mach mal.
Ist natürlich von der Liste, ne?
Ja, dann ist es Lisa jetzt.
Ja, ja.
Ja, und das ist dann wahrscheinlich, Kracher Himmelreich, das ist dann wahrscheinlich echt, ist das nicht der Versteigerungsgabi? Oder ist es der Domkrux? Nee. Die machen ja immer einen Grafen in Versteigerungs. Wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, dass ich finde, dass die Kracherlagen eben mit ihrer etwas fetteren Art, ja, haben wir auch schon tausendmal erzählt, da hat sich die Erde aufgetan und irgendeinen bösen Vorfahren verschluckt. Und deswegen gibt es da eine große Mutterbodenfalte und wenig Schiefer. Und deswegen steht da auch viel Rotwein. Und ich finde, das ist nicht 100% mein Beuteschema, wenngleich ich wahrscheinlich auch einen Himmelreich Kabi von denen im Keller habe, weil zwischendurch flirt und sirrt und tanzt das dann auch. Also es ist jetzt so einfach, ist es ja nie. Das ist, nee, ist immer so, kann man total erschmecken. Nee, kann man nicht, aber die Kracherlagen sind schon eher, sagen wir mal, ehrlich. Während diese Rotschiefer- und Blauschieferlagen, Wehlner, Zeltinger Sonnenuhr und so weiter, die sind schon eher so ein bisschen gelb und flirrend und tänzelnd.
Ich habe Weingut selber gefragt, was sie schicken wollen. Ich gesagt habe, ich nehme euch da auf diese Liste drauf, wollte was präsentieren. Hat es leider nicht für die erste Folge, also für die letzte Folge gereicht. Kam dann ein bisschen später, habe ich mit reingenommen. Ich finde das ja vergnüglich. Aber es stimmt, es flirt nicht ganz so. Macht ja da aber nichts.
Sehr vergnüglich und ey, das ist immer noch ein ganz schmaler Taler. Was kostet das, 25 Euro?
Ich glaube, ja, so, wenn überhaupt.
Das ist schon noch großartig und wir sind ja auch wirklich noch am Anfang der Trinkreife hier.
Das fängt gerade an, würde ich sagen.
Das fängt gerade an.
Ja.
Ich weiß immer nicht, ob das stimmt, dass man die Weine aus den Kartons holen soll, aus den Pappkartons, weil sie sonst irgendwann durch den Korken durchleiden. Aber ich gestehe, ich habe noch ungeöffnete Pappkartons mit Lisa Kabis bei mir im Keller stehen, seit Jahren. Weil das, also wirklich
dann,
seit
Jahren.
Ja, weil da muss ich nicht ran. Ja, da muss ich wirklich noch nicht ran. Das macht so viel Spaß, wenn das 10 Jahre alt ist.
Gut.
Dankeschön. So, heute erleben wir, glaube ich, wie Flo das erste Mal einen Wein nagelt. Denn er kennt den Wein ganz gut. Wir trinken Portugieser aus über 110-jährigen Reben, wurzelecht von Andreas Durst. Und es ist ein Wein, den Flo schon diverse Male getrunken hat. Und es ist aber auch ein Weinberg, in dem Flo schon gearbeitet hat. Insofern habe ich jetzt große Hoffnung, dass er uns den nageln wird. Sehr zum Wohl.
Danke.
Also jegliche Relativierung der Liste aus der letzten Folge ist keine Kritik an dir, denn ich habe sie ja spontan auch super gefunden, sondern eher nochmal eine erweiterte Reflexion, weil mich auch jemand gefragt hat, sag mal, diesen Hell-Dunkel-Kontrast, also dieses Wundervolle, was nur Riesling kann, dass du einen Wein hast, der 2 Kilometer auseinander wächst und der eine ist völlig anders als der andere, weil sie jeweils verlässlich ihre Lage widerspiegeln, wie du das bei Halenberg und Frühlingsplätzchen hast und wie du das entsprechend auch vorgeschlagen hast. Geht das eigentlich auch mit dem Heilgans und dem Frühtau?
Das habe ich gelesen, das ist eine spannende Frage.
Ich habe darüber nachgedacht und ich würde sagen, ja, aber es geht in 8 von 10 Jahrgängen und du musst mindestens 3 Jahre warten. Jung ist das viel schwieriger. Ich kenne die Weine auch jung, weil ich auch die zu den Weinen zähle, die man gerne vor Weihnachten schon mal trinken kann. Mhm. Ja, muss man nicht alle liegen lassen, aber sie drehen halt mit 3-4 Jahren so wahnsinnig auf. Also die 15er, die ich irgendwie nochmal wieder gefunden hatte oder so, das habe ich, glaube ich, 22 getrunken oder so und das war keine Minute zu spät. Da habe ich dann gedacht, ja, wir haben sehr viele GGs gehabt. Ich glaube 6 oder 7 GGs am Schluss.
In der Liste.
Ja. Ja. Und die Frage, ob du jemandem, sag ich mal, 500 Euro aufbürdest, bevor er dann sagen darf, okay, jetzt habe ich mein Bild von Riesling so weit, dass ich sage, ich bin halt nicht so der Superfan. Wir sagen ja, das musst du mal getrunken haben, selbst wenn du nicht so ein Fan bist. Wir haben ja bei dem Sauvignon Blanc in der ersten Folge gesagt, wenn du dann ein Fan wirst, weil du das alles, was wir dir hier sagen, so gut findest wie wir, dann trinkst du ja eh weiter. Deswegen ja, also das könnte man vermutlich machen. An dieser Stelle mal ein bisschen abrüsten, um unter 500 Euro oder sowas zu kommen. Ein Weingut hat sich bei uns gemeldet und hat das gehört und hat gesagt, hey, ihr habt dann darüber philosophiert, ob der Wein zu teuer ist. Und ich wollte mal dazu was sagen und hat auch völlig richtige Sachen gesagt. Ich habe das dann tatsächlich so ein bisschen abgewürgt in einer Abführung der Diskussion, weil ich gesagt habe, ja, das ist das Blöde. Wir wissen immer nicht, wie viel Wiederholung ist eigentlich akzeptabel. Wir haben wahrscheinlich 95% Stammhörer oder sowas.
Ja, die haben das alles schon gehört.
Die Folge davor auch tatsächlich gerade davor gehört haben. Und es ging nämlich gar nicht um die Frage, ob der Wein zu teuer ist für das, was er leistet, sondern ob der Wein zu teuer ist für die Liste. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir nicht von Top-Down-Approach hier die ganzen teuren Weine drauf und alles ist super, sondern dass wir genau das vermeiden wollen. Und eigentlich haben wir immer genau darüber gesprochen. Und ich habe dann auch geschrieben, wir reden oft über Preis-Leistungs-Verhältnisse und wir meckern auch gerne mal, dass Weine zu teuer sind, aber das machen wir eigentlich nie unter 100 Euro.
Ja.
Und da ist mir dann aufgefallen, ja, unser oder mein Verhältnis zum Preis-Leistungs-Verhältnis und so hat sich in den letzten 1,5 Jahren deutlich verändert. Und da können wir nochmal 2 Minuten drüber reden. Du und ich, wir haben eine Folge gemacht, die Treppenfunktion. Da haben wir uns sehr ausführlich mit so Preis-Leistungs-Fetischismus auseinandergesetzt und dem auch eine Absage erteilt. Mhm. Da gibt es wenig zurückzunehmen. Das meiste von dem, was ich da gesagt habe, stimmt immer noch. Allerdings nicht alles. Das Erste, was ich wirklich mal relativieren muss, was mir auffällt, ist, ich glaube, unter 25 Euro gibt es keine Weine mit schlechtem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich suche auch gar nicht nach Preis-Leistungs-Verhältnis in dem Segment. Das klingt jetzt erstmal nach einer dicken Provokation, deswegen lassen wir da gleich ein bisschen Luft raus.
Ja, genau. Ich kam auch schon innerlich. Genau. Ich blick schon so. schon mal Luft geholt.
Das erste Mal, 25 ist das neue 15. Da müssen wir kurz drüber reden. Ja. 25 Euro ist das neue 15. Man kriegt das vielleicht nicht immer so mit. Der erste verhindernde Faktor, wenn es darum geht, das mitzukriegen, ist natürlich der, dass wir gerade Weine kaufen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber Weine trinken, die wir vor 5 Jahren gekauft haben. Und wir beschäftigen uns meistens mit den Preisen und auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn wir sie trinken, nicht wenn wir sie kaufen.
Genau.
Weil vorher wissen wir es ja in dem Fall nicht. Das heißt, wir haben jetzt lauter Preis-Leistungs-Granaten, weil ich persönlich kaum was trinke, was nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gefüllt wurde. Also der 22er Jahrgang ist ja der erste Jahrgang, der damit befasst ist, weil auf einmal waren keine Flaschen mehr da. Also der ist gewachsen, bevor die überfallen haben, wenn ich das jetzt richtig mit meinem Kurzzeitgedächtnis hinkriege oder Mittelfristgedächtnis.
Oh, jetzt kommt hin.
Aber die hatten auf einmal keine Flaschen mehr und auf einmal wurde alles teurer. Und jetzt wird gerade alles wieder billiger. Aber wir haben diese Speisekarteneffekte, die Preislisten sind gedruckt, die Kunden sind jetzt gewohnt an die teuren Preise, die sowieso endlich mal hoch mussten und deswegen gehen die Weinpreise nicht wieder runter. Und deswegen haben wir eben gerade diese Diskrepanz. Wir trinken Weine, die irgendwie 14, 15 Euro, also wenn wir sie überhaupt trinken, viele von uns trinken ja sowieso teurer. Aber bei mir ist es so, ich trinke zum Beispiel meine geliebten Spanier oder auch Alvarinhos aus Portugal, die haben noch so 14, 15, 16 Euro gekostet und das sind jetzt so 19er, 20er Jahrgänge. Wenn ich heute die aktuellen Jahrgänge kaufe, dann kosten die 25, 23 und das kann ich oft genug bei deutschen Weinen fortsetzen. Natürlich gibt es Ausnahmen, ist klar, ich meine in dieser...
Immer.
Müssen wir nicht drüber reden, aber so ganz generell haben wir tatsächlich so eine extreme Teuerung und ich glaube, oder ich für mich gewöhne mich dran und sage, okay, 25 ist das neue 15. So kommt erstmal diese 25er-Geschichte zusammen. Die zweite Geschichte ist beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt für jeden Wein, den ich mittelmäßig finde in diesem Segment, in unserer Hörerbubble, das kriege ich mit, genügend Leute, die ihn großartig finden. Und in diesem sehr preisgünstigen Segment, und deswegen eben 25 ist das neue 15, muss man deswegen vorwegschicken, bis ehemals 15, jetzt 25 Euro, reicht es vollkommen, wenn ein paar Leute den Wein großartig finden. Reicht vollkommen, es müssen ihn nicht alle großartig finden sozusagen. Und es muss ja nicht immer ich sein. Also da muss ich mir jetzt keinen großen Kopf drum machen. Natürlich gibt es Weine, die banal sind, die finde ich dann auch banal. Die haben aber kein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, die sind aber schlecht.
Genau. Die sind einfach mies.
Die sind einfach mies. Miese Weine haben auch kein schlechtes Preis. Miese Weine haben gar kein Preis-Leistungs-Verhältnis, weil die Leistung nicht da ist.
Das ist einfach mies.
Mir gegenüber sitzt ja der Mathelehrer, der sagt, du kannst nicht durch Null teilen. Oder es wird andersrum geteilt. Eine Null durch irgendwas ist immer noch Null. So rum muss man es, glaube ich, sagen. Egal. Was sagt der Mathelehrer? Wie rum? Preis-Leistungs-Verhältnis? Wenn die Leistung Null ist, aber teilst du die Leistung nicht den Preis?
Das ist nur gut.
Jetzt muss er erstmal sein Weinglas absetzen. Jetzt habe ich ihn. Ach, nein, musst du nicht beantworten. Fand nur ein kleiner Spaß. Also Preis-Leistungs-Verhältnis bei schlechten Wein ist einfach null und deswegen müssen wir da nicht drüber reden. Also Weine mit einem schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es in dem Segment nicht. Es gibt aber schlechte Weine. Also es gibt in dem Segment aber Weine mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Was das ist, ist auch immer wieder unterschiedlich. Aber wir haben gerade in der letzten Folge mit Lisa Bunz 11,80 Euro Chardonnay. Klar gibt es da Weine, die einfach herausragend sind. Das sind, lassen wir das kurz, was ist es? Es ist, entweder sind es Weine, die sich mit Weinen messen können, die erheblich viel mehr kosten, oder in meinen Augen sind es Weine, die erheblich mehr Menschen begeistern als nur ein paar. Also der klassische Alltagswein hat seine Fans und die sind so mittelzahlreich. Und wenn er ganz, ganz viele Fans hat, dann liefert er schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ich beispielsweise, wenn ich ihn auf meinen Tisch stelle, weil ich Gäste habe und ich möchte möglichst viele Leute abholen, dann ist es natürlich toll, wenn ich dafür nicht ein Vermögen ausgeben muss. Deswegen glaube ich, gibt es zwei Ansätze. Aber der Flo guckt gerade ganz unglücklich.
Nee, da muss ich drüber nachdenken, weil das zieht ja eine interessante Ebene in die Qualität ein. Ne? Wenn man sagt, okay, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist ein Grund dafür, das zu kaufen, weil ich damit möglichst viele Leute abhole, das ist ja ein bisschen risky, ne? Also da komme ich ja schnell in Konflikt mit unserer anderen Wine-Bubble, nenne ich es jetzt mal, und sage, naja gut, das ist, weil es gefällig ist.
Nee, es geht nicht um Crowdpleaser, es geht darum, dass wir jetzt die Wine-Bubble zu Gast haben und alle sind glücklich.
Okay.
Es geht darum, dass Sascha, nachdem das Mikro ausreicht für Petzing, jetzt sich auch noch ein drittes Glas gegönnt hat von Lisa Bunz 11,80 Euro.
Nicht im Bernstein.
Aber im Ernst, bei uns sind immer nur so 6, 7 CL in den schwarzen Gläsern. Wir hauen da nie so 0,1 rein oder sowas. Unabhängig davon, also das meine ich natürlich damit, dass die anspruchsvollen Leute sagen, wow, hey, schön, super. Und nicht nur ein paar, sondern auf einmal ganz, ganz viele. Das ist eine Möglichkeit. Oder dass alle sagen, what? Nur 11,80 Euro? Das schmeckt mal wie 40. Das ist natürlich die klassische Form des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Aber ich glaube, da gibt es am Ende beides. Aber zurück zu dem Thema. Wir reden erst ab 100 Euro finden wir die Weine schlecht. Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja so ein Thema, das sich auf zwei Arten definieren lässt. Nicht nur, wie wir das jetzt eben hatten, mit dem, also einmal finden es viele Leute gut. Entschuldigung, das war hier die Katze, die Kartonkatze, ist wieder in den Karton gesprungen. Sondern auch, was definiert eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis eines Weines? Nehmen wir mal jetzt ein Beispiel, das habe ich mir extra ausgesucht. Niersteiner Ortsriesling von Gunnarloch. Wir hatten ja vorhin gesagt, Gunnarloch ist so schön. Niersteiner Ortsriesling von Gunnarloch. Für einige Menschen definiert sich das Preis-Leistungs-Verhältnis eines solchen Weines über die Preise und Leistung anderer Niersteiner Ortsrieslinge.
Ja, ist richtig, im Vergleich.
Jo. Im Vergleich. Also da haben wir Lisa Bunn, wieder mal, weil wir das jetzt gerade hatten. Ist auch in meiner Vipino-Kollektion. Mhm. Schleichwerbung. Nein, kostet die Hälfte oder sowas. Und du hast Kühlinge Jo, du hast Wittmann seit einiger Zeit mit einem Niersteiner Ortsriesling. Ja. Und du hast Klaus-Peter Keller mit einem Niersteiner Ortsriesling. Und wenn du darüber kommst, dann gibt es eigentlich immer nur zwei Sieger. Also einmal kannst du natürlich sagen, hier, Lisa, wie gesagt, kostet die Hälfte, toller Wein. Oder du sagst hier, Klaus-Peter Keller, weltberühmter Winzer, kostet 5 Euro mehr.
Muss ja der bessere Wein sein, zwangsweise.
Man fühlt sich auch so viel besser, wenn man Keller trinkt. Nein, also mit allem, was das so mit sich bringt. Dann ist es immer sehr einfach, dann sind alle immer dazwischen zerquetscht und das sind dann so die... Aber in unserer Hörerbubble ist das weniger davon. Wir kommen gleich nochmal auf diesen Approach zurück. Die eigentlichen Zerrpunkte für die Preis-Leistungs-Verhältnis des Niersteiner Ortsrieslings von Gunderloch sind die Preise für den Nackenheimer Ortsriesling von Gunderloch, das erste Gewächs von Gunderloch, was ist das, Kirchberg oder sowas?
Keine Kirchberg, Ahnung. Glaube ich auch, ja.
Die großen Gewächse, den Redstone-Riesling,
ja,
und so weiter. Also innerhalb. Das ist für die meisten unserer Hörer eigentlich so das, das Ding. Und das, deswegen habe ich ihn ausgewählt. Das ist so ein ganz gutes Beispiel, wie schwierig das auch ist. Der kostet, glaube ich, 23 Euro. Ich habe es schon nachgeguckt, aber nicht aufgeschrieben, weil es so wichtig nicht ist. Ungefähr 23. Mhm. Und der Nackenheimer kostet, glaube ich, 25, 2 Euro mehr.
Das weil 23 ist neu 15, also es hat früher noch ein bisschen weniger.
Hm? Ja, ja. Ja,
ja, ja. Ja, wirklich, ja, ist so.
Interessant ist, dass Nierstein, bitte liebe Rodehang-Fans, seht es mir mal nach. Nierstein ist ja der Ort mit den vielen Blinzlagen. Aber hey, Orbel, wer hat ja das zur großen Lage, Mann? Ey, boah.
Also, Orbel, ey, wirklich.
Orbel ist wirklich so. Also Hipping ja, Pettental ja, ja, und der Rest in Nierstein.
Orbel.
Nackenheim hast du halt in Rotenberg als große Lage und dann hast du noch eine erste Lage. Und jetzt hast du hier also eine, du hast generell bei den Niersteiner Ortsrieslingen werden eben diese ganzen Lagen verwurstet, die offiziell groß sind, aber nicht wirklich groß. Also ich, das ist jetzt sehr meinungsgeprägt, Leute. Sollten Sie jetzt viel mal nach. Bei Gunderloch ist es so, dass sein Nackenheimer Ortsriesling eigentlich, glaube ich, nur aus GG-Lagen, also wirklich aus klassischen GG-Parzellen vom Rotenberg kommt. Mhm. Und der schmeckt ja auch viel mehr nach Rotenberg. Der Nackenheimer Ortsriesling hat so viel Identität, dass es kracht.
Mhm.
Der Niersteiner, Johannes wird mich jetzt verteufeln, hat gar keine Identität.
Okay. Er hat's gesagt.
Ist trotzdem ein guter Wein. Es ist super Wein. Ja, super Wein. Aber das ist natürlich das Problem, wenn du diese ganzen schönen bunten Parzellen da drin hast. Jetzt kommst du von allen Seiten unter Druck. Eben auch aus dem eigenen Lager.
Mhm.
Mal 2 Euro mehr. Was machst du denn jetzt? Ganz schwierig. Du kannst ja nicht irgendwie 17 Euro Preisunterschied da einziehen. Total problematisch. Was macht der Winzer? Er macht halt nur 4.000 Flaschen von dem Nackenheimer, schaut, dass er das andere dann vielleicht auch nochmal in den Redstone mit reinbringt, der auch ganz schön, in manchen Jahren auch ganz schön nach Rotenberg schmeckt, und schaut, dass er das vielleicht nur in die Gastronomie verkauft, oder nur an Endkundenabhof. Da gibt es viele Tricks, wie man das irgendwie so austariert, dass das nicht so schlimm ist. Dankenswerterweise, liebe Leute, müssen wir echt super dankbar sein, dass kaum ein deutscher Winzer es macht. Ich mache den Wein absichtlich schlechter.
Genau, das könnte man ja auch machen.
Man könnte da ja alles Mögliche reinstrecken aus Nackenheimer Lagen und noch irgendwas kaufen, irgendeine örtliche Parzelle, die alle loswerden wollen, weil da immer Fäulnis ist.
Da habe ich eh viel weniger Flaschen von. Ach komm, egal.
Also was passiert? Er muss sich da irgendwie mit seinem eigenen Portfolio arrangieren und den Kunden ist das viel wichtiger als die Frage, ob Lisa Bunz, Niersteiner Ortsriesling jetzt so viel besser ist. Es gibt so eine Fraktion, wir haben die mal beschrieben in Folge, was weiß ich, 62, Riesling über alles, Fraktion RAF. Da gibt es das Kommando Jakob Schneider und die Brigade Seehof. Das sind so die Leute, die sagen, nein, aber der Seehof ist viel billiger als Wittmann. Und
der räumt den ab in der Binpro.
Und das ist alles überteuert. Und die gibt es, und das ist auch schön, die leben auch super glücklich in ihrer Besenkammer ohne Strom und hören keinen Blindflug. Da müssen wir uns tatsächlich wenig mit beschäftigen. Wir haben uns damals über die lustig gemacht. Und es gab keine Proteste und deswegen, das ist nicht unsere Bubble.
Ich glaube auch, ja.
Also ich liebe Jakob Schneider. Ich habe bisher für ein Gourmet aufgekostet. Ich habe den Keller voll mit Konterflaschen. Ich habe das alles eingeräumt. Ich habe nichts verschenkt, alles behalten. Super toller Winzer. Wir haben auch Reinhold und Cornelia Schneider hier aus Baden hier schon oft gefeiert, weil das so ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ich liebe Preis-Leistungs-Verhältnis-Winzer. Aber unsere Hörer brauchen Preis-Leistungs-Winzer beim Riesling irgendwie so dringend wie eine dritte Schulter.
Also ja, voll.
Sowas wie letztes Mal. Lisa Bunn, ich habe extra keinen Ortsriesling genommen, sondern den Chardonnay, weil Chardonnay und Spätburgunder unter 20 Euro, Geheimtipp, super. Und Sascha Marques aus dem schwarzen Glas verkauft sich wie geschnitten Brot. Unvergessen Daniel aus vom Kaiserstuhl, den wir den ganzen Keller leer verkauft haben. Ja, das wollen die Leute.
War ein guter Wein.
War super Wein. Und der Weißburgunder war auch klasse. Wollen die Leute, interessiert die Leute, das gleiche als Riesling, interessiert einen Toten. Schwab, Ortsriesling oder sowas, fantastisch, für 11 Euro Alarms GG gekauft, was auch super ist und 24 gekostet hat. Ne? Aber unsere Hörer interessiert das am Ende nicht. Mir interessiert eher dann die Frage Westhofener Riesling von Wittmann versus Moorstein GG. Der eine kostet, habe ich jetzt auch mal geguckt, 32, der andere 65. Ja, wenn du jetzt aus der Schwab- und Seehof-Ecke kommst, ist das alles jenseits von gut und, ja, und
viel böse. Zu teuer, alles viel zu teuer.
Aber das ist gar nicht so, weil es sind, also erstens finde ich es generell tatsächlich nicht. Ich bin, ihr wisst es, ich bin der größte Wittmann-Fan unter der Sonne. Ich mag ja auch den Menschen, ich finde ihn total nett. Und die Weine sind großartig. Ey. Allerdings bei 65 Euro fürs GG ist natürlich die 32 Euro für ein, ja, ist total akzeptabel, dass es Leute gibt, hey, ich trinke eigentlich lieber den Ortswein, vor allem, weil der Ortswein auch sehr seriös ist und das GG dann manchmal vielleicht zu viel Aufmerksamkeit verlangt. Man möchte dann vielleicht auch einfach mal so ein bisschen sich unterhalten und nicht immer nur den Wein anbieten. Das ist ja das, was einige unserer Hörer dann auch gerne mal so sagen. To cut a long story short. Die Einstellung der deutschen Blindflughörer, der in Deutschland Lebenden, ich glaube die Schweizer und Co., von denen wir ja auch 12% leben nicht in Deutschland, also die haben andere Probleme gerade, die finden doch vielleicht unsere Diskussion gerade nicht so spannend, ist die, Deutschland ist Rieslingland, Deutschland hat seine Riesling-Granden und ich möchte bei diesen Riesling-Granden auch mitreden. Ich möchte nicht in so einem Paralleluniversum leben mit den ganzen Preis-Leistungs-Geschichten. Ich möchte auch mal Wittmann trinken und dies und das und jenes.
Ja.
Und deswegen stellt sich die Frage, ob es ein 85-Euro-GG ein super Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, für mich auch nicht mehr so richtig.
Weil das in Deutschland eigentlich nicht diskutabel ist. Also wenn ich über deutschen Riesling sprechen möchte, und deswegen finde ich das auch nicht so schlimm, dass es das in der Liste ist, dann muss ich das halt trinken.
Ob ich das muss, weiß ich nicht, aber unsere Hörer wollen es. Und ich kann das total verstehen. Und die Tatsache, dass es bei Chardonnay komplett anders ist und sie sich da total interessieren für die es geht dabei nicht um Schnäppchen, sondern für diese wirklich, ne, zeigt mir, dass es wirklich einfach auch die Nähe zum Thema ist. Die sagt, Leute, ich will gerne Dönhoff trinken. Also Jakob Schneider ist fantastisch, aber seine Hermannshülle ist nicht so gut wie die von Dönhoff. Ist so. Ja. Ich habe jetzt ein paar Jahre, ich habe echt genügend Jahre. Und auch Lisas Niersteiner Ortsriesling ist dieses Jahr vielleicht besser als der von Johannes. Jetzt hat er den zweiten Grund, mich zu hassen. Quatsch. Das ist ein super netter Typ.
Wir mögen seine Weine auch wirklich gerne.
Ja, sehr, sehr. Und das ist eben das, was man dann auch sagen muss. Ich bin Anfang Juli runtergefahren zu Lisa und Bastian. Die sind ja eigentlich, das weiß ja ein Ehepaar. Und wir haben auch probiert, Fassproben und so. Und wir haben gesagt, wir machen was mit Vipino. Ich habe mich total gefreut. Aber ich habe auch gesagt, weißt du was, lass uns doch den Jahrgangswechsel dann beim Riesling auch abwarten. Lass uns doch, wir müssen jetzt nicht die letzten Flaschen Riesling 22er Niersteiner, weil der 23er auch so viel besser ist. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu. Ja, dass natürlich ein Wittmann oder ein Hasselbach, also ein Gunderloch in dem Ortsriesling auch durch den höheren Preis die Reserven haben, um auch in den nicht ganz so guten Jahren noch sehr viel zu holen. Ne? Mhm. Und da, glaube ich, hat sich dann für mich so der Punkt Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesen Dingen so ein bisschen erledigt. Da bin ich einfach ein schlechter Berater. Ich habe das die ganzen Nullerjahre durch sehr, sehr günstig getrunken. Die Weine waren damals allerdings auch oft noch nicht so gut wie heute.
Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Wenn du so ein 7er Pettental von Gunderloch nimmst und hältst das gegen den 13er, das ist eine ganze Liga besser als der 13er. Aber so, dass mich das alles nicht mehr so wahnsinnig berührt. Und dann muss man auch sagen, hey, alles bis 100 Euro in dem Segment wird so ein bisschen über, ich möchte das auch mal getrunken haben, ich möchte das auch mal, und es ist es mir wert und so weiter. Das muss ich niemandem ausreden. Das muss ich wirklich niemandem ausreden. Und deswegen sind wir eigentlich mittlerweile erst jenseits der 100 Euro aktiv, mal zu sagen, okay, das ist jetzt aber überteuert oder sowas. Und ähnlich ist das bei vielen anderen Weinarten, glaube ich, mittlerweile.
Ich meine, dann wird es im Endeffekt in der Zukunft auch der Markt regeln, denke ich. Ne? Also das wird sich ja jetzt erst weisen mit den Preissprüngen, die wir haben, weil man kann bei den GGs ja bei manchen Winzern auch sagen, 65 ist das neue 40.
Unbedingt.
Wie wird sich das entwickeln in 5 Jahren? Wie sind die Absatzmengen? Kaufen die Leute das noch so in der Menge, wie sie es für 40 Euro gekauft haben?
Und muss ich unbedingt jeden Sonntag einen Moorstein trinken? Oder trinke ich dann vielleicht auch doch einen Westhofener Ortsriesling? Oder ist es vielleicht dann noch so, dass dadurch, dass die Weine so nah rangerückt sind an beispielsweise die besten Weißweine der Loire oder so, wir haben diese Diskussion ja immer wieder. Ja. Deutsche Rieslinge sind viel zu günstig. Naja, wie viele Weißweine an der Loire kannst du kaufen, die mehr als 65 Euro kosten? Also
das finde ich nämlich auch, dass das überhaupt nicht mehr stimmig ist, dass man sagt, die deutschen Rieslinge sind alle viel zu günstig. Hä? Bei trockenem Weißwein, vergleich das mal bitte. Wo sind denn da die Peaks, vor allem in der Fläche, ne? Wo du mehrere Produzenten hast, die auf dem Preisniveau Weine anbieten. Also da
gibt
kommst
es
du
kaum.
Nach dem Burgund ist da schon
vorbei. Aber das konkurriert halt, weil es halt auch alles überall hin exportiert wird. Und du kannst dann eben sagen, pass auf, den einen Samstag trinke ich Baron Ladoucette und den anderen Samstag trinke ich dann Wittmann. Und ja, dann eben einmal Moorstein und einmal Baron de L oder was weiß ich was. Das war's ja schon. Ich hatte heute gar nichts großartig vorbereitet, weil wir über diesen Wein noch so viel reden müssen.
Ach so, na gut. Zum Glück habe ich mir Notizen gemacht. Er hat eine schöne Nase. Am Anfang war es ein bisschen grün. Beim ersten Reinriechen fand ich es ein bisschen grün. Dann wurde es rot Richtung Johannisbeere. Also nicht so üppig in der Frucht, sondern so ein bisschen zurückgenommen straight. Das mochte ich aber, fand ich animierend. Insgesamt bleibt der Wein auch schlank am Gaumen. Es ist keine Wuchtbrumme, sondern
ganz
es ist ein Wein, der über Schlankheit und Eleganz daherkommt. Es ist rot, es hat eine schöne, elegante Frucht. Ich bleib da so ein bisschen bei meiner Johannisbeere.
Aber nicht so eine fette Cassis-Johannisbeere, sondern eher eine rote Johannisbeere.
Absolut. Es ist nicht...
Keine schwarze
Johannisbeere. Rot. Es ist eine klassische rote, straighte Johannisbeere. Es hat eine merkbare Tanninstruktur, aber nicht störend. Es könnte sein, dass es schon so ein bisschen angereift ist. Also ich würde es mittelalt verorten. Mich hat ganz am Anfang ein bisschen Teer abgeholt, was mich schnell in die Nebbiolo-Richtung hat gehen lassen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. Es hat nicht so viel Power, das braucht es aber auch nicht. Ich könnte es jetzt aber auch nicht jedem einschenken, glaube ich, als Rotwein. Dann würde es bestimmt jemanden geben, der da so ein bisschen aussteigt. Ich finde es aber sehr vergnüglich. Mir macht es viel Spaß, weil es eben nicht über Power und Alkohol und fette Frucht und so kommt, sondern über diese Eleganz. Und da muss ich ja mal eine Lanze für brechen, als jemand, der, wenn meine Mama früher rote Grütze selber gemacht hat, die hat rote Grütze immer selber gemacht, dann fand ich es immer so blöd, dass der Johannisbeeren mit reingetan hat. Diese roten Johannisbeeren bei uns aus dem Garten, diese sauren Dinger, ey, dass die da zwischendrin gab. Da hab ich mir gedacht, Mann, wie lecker wäre die rote Grütze ohne diese Johannisbeeren, lass sie doch mal raus. Hier ist diese Johannisbeerfrucht so toll, die zieht diesen Wein in die Länge und so, und das finde ich total gut.
Schön. So, und jetzt sage ich dir mal, dass du den Wein ganz gut kennst, schon mehrfach getrunken hast.
Ah, ja.
Und dass er außergewöhnlich auf seine Art ist. Und ich finde, dass er in eine Kategorie gehört, fast, die muss man mal getrunken haben. Warum nur fast? Nicht aus qualitativen Gründen, sondern aus anderen Gründen. Das erzähle ich gleich. Und jetzt überleg mal ganz kurz, wenn ich dir jetzt sage, du kennst ihn eigentlich so ganz gut. Nimm dir nochmal eine Minute, verkoste den nochmal und überleg mal, an was sich das eventuell erinnert. Wir schneiden die Zeit einfach raus.
Okay. Weil ich beim Nebbiolo war.
Ne?
Was? Könnte Pfälzer Nebbiolo sein.
Nee, jetzt habe ich dich überfordert. Jetzt gebe ich dir den entscheidenden Hinweis. Schönen Gruß von Andreas Durst.
Ach, wunderbar. Portugieser.
Ja.
Ja.
Wir trinken den Portugieser, den unfiltriert wurzelecht aus alten Reben. Portugieser von Andreas Durst. Und der Wein ist in vielerlei Hinsicht ein Wein, über den wir auch nochmal kurz reden müssen. Kurz die Geschichte. Andreas Durst ist ein eigentlich Fotograf, Seiteneinsteiger, der nebenberuflich Wein macht und witzigerweise in der Pfalz seine beiden Signature-Weine sind ein Portugieser und ein Silvaner, weil er sich einfach um alte Weinberge bemüht hat. Und in diesem Weinberg hast du schon gearbeitet, in dem alten Portugieser. Der ist...
Öfters.
Du hast gerade mir heute noch erzählt, du hast ihr bei Kompass ausgebracht und sowas.
Ist mehr Gärtnern als Weinbergarbeit machen tatsächlich, weil die Reben so alt sind.
Da musst und völlig du wirklich, kreuz und quer?
Kreuz und quer, da musst du wirklich gärtnern.
Ja. Auf dem Abstand von einem Meter gepflanzt und dann über die Jahre haben die sich nochmal so selber ein bisschen eingebuddelt und fortgepflanzt sozusagen. Kreuz und quer, man kann da nicht mal mit dem Pferd durch, da kannst du nur zu Fuß durch mit der Motorsense und dann noch mit der Handschere unter die Stöcke kriechen. Es sind aber auch nur 0,2 Hektar. Wir reden hier über einen Wein, von dem es in guten Jahren 500 Flaschen gibt.
Ja.
Das ist die älteste Portugieseranlage der Welt. Es gibt Portugieser in Deutschland und in Österreich gibt es, glaube ich, sogar 200 oder 300 Hektar. Und dann noch in den alten K&K, also Ungarn, aber auch in Teilen Serbiens und so weiter. Und das Interessante ist, man weiß nicht, wann er gepflanzt ist. Was man aber weiß, ist, dass der Mann, der ihn gepflanzt hat, 1910 gestorben ist. Und da er als Toter kein Weinberg mehr gepflanzt hat, gilt jetzt das offizielle Alter 115 Jahre. Könnte ja sein, dass er noch am Tag vor seinem Ableben noch ein bisschen Portugieser gepflanzt hat.
Wahrscheinlich ist er älter, ja.
Der Wein ist sehr einfach gemacht. Ist, also die alten Reben werden nett gepflegt, sind wie die allermeisten Reben wahrscheinlich, also nehme ich jetzt mal an, mit diversen Pilzkrankheiten, mit diversen Viruserkrankungen befallen. Deswegen ist der Ertrag sowieso nicht so hoch. Wird eingesammelt. Es sind in dem Weinberg, es ist eine Massenselektion aus Württemberg, das weiß man noch. Und deswegen sind, weil was schiefgelaufen ist, genau zwei Silvanerstöcke in dem Weinberg, also zwei weiße und eine zählbare Menge an Lemberger Stöcken.
Ja, Lemberger steht auch mit drin.
Weswegen der Wein einen bezeichnungsunschädlichen Verschnitt vom Lemberger hat, den man über so eine leichte Tabaknote, das hast du vielleicht Thea und Nebbiolo zwischendurch mal so gedacht hast, das ist wahrscheinlich der Lemberger
Einfluss. Das ist möglich, weil es so wenig ist. Ja.
Reden trotzdem über einen relativ klaren Portugieser. Der Wein ist in diesem Fall der 21er Jahrgang. Ist er schabtalisiert, da sind 4 Kilogramm Zucker drin, in den ganzen Most, damit er auf am Ende 11,8% Alkohol kommt. Du hast recht, es ist ein ganz, ganz schlanker, aber kein bisschen dünner Wein. 11,8 klingt jetzt erstmal super wenig, aber es ist natürlich eine offene Maischegärung. Dabei verliert man. Ist jetzt nicht so, dass das völlig unreif gelesen wurde.
Nein.
Dann geht das in gebrauchte Barriques, in ein gebrauchtes Barrique.
In eins.
Manchmal zwei.
Aber selten.
Oder sonst noch so ein immer voll, was weiß ich was, nebenbei Ding. Man braucht ja noch einen Kanister zum Auffüllen. Da werden dann so 300 bis 500 Flaschen raus. Das ist Sekt belegt oder so, da ist nichts mehr.
Null
und da bleibt er 2 Jahre. Und dann wird er unfiltriert gefüllt mit wenig Schwefel, insgesamt 50, insgesamt 25 frei oder sowas. And that's it.
So cool, dass du mir den einschenkst. Dass nicht ich dir den eingeschenkt habe, du mir den eingeschenkt hast. Und dass ich den nicht erkannt habe. Mann.
Ich hatte ja gedacht, du nagelst den, aber es ist, wenn das Scheinwerferlicht und das Mikro an ist und so weiter. Das ist immer schwierig. Warum jetzt eigentlich dieser Wein? Also es gibt davon, wie gesagt, 400, 500 Flaschen jedes Jahr. Kostet 48 Euro. Man kann ihn kaufen bei Wolfgangs Weine. Das ist so ein Weinhändler, der hat das
Ganze. Oder bei ihm direkt.
Ja. Bei ihm aber nicht immer ein Online-Shop. Er hat auch keine Probierstube. Man muss ihn dann anmailen.
Ja.
Er macht noch, falls ihr ihn anmailen wollt, ich kann das nur empfehlen. Er macht, das ist nicht der große Durst. Das ist sein Vorzeigeweißer. Und sein Signature-Weißer ist der Silvaner. Und eigentlich kenne ich die anderen Weine nicht so sehr. Von seinem Pinot habe ich Gutes gehört, aber ich glaube, ich habe nie reingetrunken.
Pinot ist auch sehr spannend. Da macht er ganz oft, das ist auch ein spannendes Pairing. Da macht er öfter auch mal, ob es jetzt noch so ist, müsste ich ihn mal fragen, aber hat öfter mal Chargen auch mit und ohne Schwefel abgefüllt. Also
quasi
selbe Charge und dann schon mal was abgefüllt und danach geschwefelt, wieder abgefüllt und so. Auch spannend.
Aber ansonsten auch, das sind die gleichen Fässer. 6 belegt, einfache Maischegärung vorsichtig unterstoßen.
Jo.
Rappen bleiben dabei, werden aber rausgepult. Also wenn immer so ein Rappe dann frei ist und oben schwimmt, wird er rausgenommen. Ich finde den Wein großartig.
Ja.
Ich finde Portugieser großartig, auch ohne den Lemberger Anteil. Auch hier der letzte, der mir gefallen hat, war der von Lisa, die auch einen hat. Den habe ich nicht in der Vipino-Kollektion direkt. So. Ich glaube, anders als Pino ist Portugieser keine Diva. Ich glaube, du brauchst einen Winzer, der Bock hat.
Ja.
Eine alte Rebanlage hilft enorm und ein gutes Holzfass ist auch schon schön. Erträge kontrollieren und man muss das mal getrunken haben. Man muss nicht unbedingt diesen Wein getrunken haben, weil wir haben gesagt, es ist Quatsch, Weine in den Status zu erheben, musst du mal getrunken haben, wenn davon 400 Flaschen im Jahr produziert werden. Das ist ja völliger Blödsinn.
Und was 50 Euro kosten.
Jo. Ja, die 50 Euro sind ja...
Finde ich es auch nicht so teuer, weil den Aufwand, wirklich, ich habe da gearbeitet, da musst du mit dem Rasenmäher durch und dann mit der Handschere und so. Das ist so absurd, diesen Weinberg zu bewirtschaften. Das sind 48 Euro, wahrscheinlich noch 10 Euro zu günstig, aber ja.
Ja, das ist tatsächlich mal ein Wein, der echt hart erarbeitet ist. Aber sowas von. Und Andreas macht das ja auch wirklich mit extrem viel Liebe.
Ja.
Also man könnte zu Andreas noch so viel sagen. Es ist Andreas' Durchbruch in der Weinwelt. Er ist ein guter Fotograf, er ist ein guter, das kann ich nicht beurteilen. Er war ein bekannter und erfolgreicher Fotograf schon vorher. Und dann hat er Fotos gemacht, ikonische Fotos von Egon Müller.
Mhm.
Egon Müller Schatzhof hat er für den super Fotos gemacht und danach war es 10 Jahre lang, wer in der Weinwirtschaft was auf sich gehalten hat, hat sich von Andreas Durst fotografieren lassen. Und als er dann anfing, in die Weinbereitung einzusteigen, gab es Gefallen, die er einfordern konnte. Und deswegen hat er auch viel Unterstützung erhalten. Und ich habe ihn auf der Mainzer Weinbörse getroffen. Und da kam er und sagte, hey, ich wollte dir nur mal sagen, hier Podcast finde ich super, höre ich super gerne. Und sage, ja. Und ich wollte dir mal sagen, es gibt auf meiner Liste der Weine, die ich unbedingt im Podcast haben will. Oh, eine, das ist der Portugieser. Und dann war die Birne schnell geschält. Also einer der wenigen Nebenerwerbsleute, die wirklich auch weiter Nebenerwerb machen, die das ernsthaft als Nebenerwerb machen, aber mit der entsprechenden Liebe zum Detail dabei arbeiten und nicht eigentlich im Hinterkopf haben und dann mache ich irgendwann Masse. Deswegen auch diese ganzen uralten Reben. Er hatte vorher schon mal einen alten Weinberg, da gab es einen Originalsch mit dem Verpächter. Dann hat er diesen hier bekommen, der, wie gesagt, der älteste Weinberg ist, zumindest dokumentiert, den es von der Rebsorte gibt. Beim Silvaner ist es ja auch, falls war mal Silvanerland.
Ja.
Und aus der Zeit stammt der Weinberg, den er da hat. Spannende Weine, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das ist ein richtig guter Wein, ne? Vor allem, weil er nicht über so Power kommt und so, sondern das ist so...
Der Unterschied zwischen diesem Wein und beispielsweise Zinhof 4 Gut Edel oder Dornfelder XL oder XXL von Steinmetz ist, Portugieser ist eine tolle Rebsorte, die zu 98% zu Marmelade verkocht wird in Deutschland. Ja. Also alles, was ihr im Supermarkt habt, wird über Maischererhitzung gemacht, auch weil sie eben nicht so viel Farbe abgibt und so weiter. Sie wird fast immer chaptalisiert. Und gleichzeitig ist es so einfach, einen guten Wein daraus zu machen, wenn man es nur will. Mhm. Und während ich beim Dornfelder sage, Dornfelder hat ein typisches Geschmacksbild, das einfach vielen Menschen nicht gefällt und es ist ein bisschen ordinär. Und wenn du jetzt so ein XL Dornfelder nimmst von Steinmetz oder sowas, dann schmeckt der einfach nicht nach Dornfelder. Das hier schmeckt aber nach Portugieser. Vergiss mal die 3% Lemberger oder vielleicht sogar 5%. Du kannst ja auch von jemand anders. Du musst mal so einen richtig seriösen Portugieser getrunken haben. Der schmeckt nämlich nicht nach Pinot oder sonst was. Der schmeckt nach Portugieser.
Ja.
Diese rote Johannisbeere und so. Dann kannst du erst die Rebsorte verdammen. Das ist das eine, weswegen ich sage, man muss sowas mal getrunken haben und natürlich jetzt nicht unbedingt diesen, aber einen von diesen seriösen. Gilt übrigens auch für St. Laurent in Deutschland. Und die zweite Geschichte ist, Pinot erfreut sich in Deutschland einer ungeheuren Beliebtheit, meiner Meinung nach. Das sagt jetzt der böse Bube in mir, weil er endlich überreif wird, weil er 13 Alk hat und so weiter. Ja, Klimawandel, hurra.
Gefällig.
Wenn ihr mal wissen wollt, was eigentlich Pinot Rose gemacht hat und was die Leute eigentlich meinen, wenn sie so elegant und so genau hier, chaptalisiert auf 11,8%. Mhm. Die hätte er sonst nicht geschafft. Gut, wenn du die im geschlossenen Tank vergoren hättest, hätte er sie geschafft. Aber das wird ja im Burgund auch nicht gemacht. Also chaptalisiert, weil das so aus dem Weinberg kommt, nicht grün und unreif in diesem Fall.
Nein, aber gar nicht.
Es ist leicht, es ist von Säure getragen, es ist aber nicht dünn und sauer. Es ist genau diese Form der Eleganz und so weiter, die immer beschworen wird, hier jetzt aber wirklich nochmal schmeckbar. Und dann könnt ihr auch für euch entscheiden, wenn eure Pinots alle so schmecken würden, ob ihr die dann auch noch so feiern würdet. Das finde ich an diesem Wein nämlich das andere, was ihn für mich dann eben doch in unserer Bubble, nur in unserer Bubble, nicht allgemeingültig zu so einem Wein macht, wo ich sage, eigentlich musst du das mal getrunken haben, weil es gibt dann ein paar Diskussionen, bei denen kannst du dann mitreden. Und die Alternative, so einen sorgfältig bereiteten 11,8 Volumenprozent zu kriegen, der nicht grün und sauer ist, weil er eben reif aus dem Wein bekommt, ist dann nämlich eigentlich wieder viel, viel, viel teurer.
Ja, vor allem aus der weltbekannten Weinbaugemeinde Bockenheim. Wer hat nicht schon mal aus den weltberühmten Lagen Bockenheim schon mal Wein im Glas gehabt? Ja.
Genau. Endlich wird deine Heimat gewürdigt.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.